würde ich wirklich eine Lanze brechen für alle Kolleginnen und Kollegen, die viele Interviews führen, gerade wenn es um solche Extremereignisse geht, wo Menschen beschossen werden oder selber schießen, wo sie um ihr Leben fürchten, ist die Erinnerung dieser Menschen an dieses Ereignis nicht verlässlich, sondern sie ist voller Fehler.
Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Einem Podcast von der Reportageschule Reutlingen in Kooperation mit Reportagen FM. Ich bin Frederik Mittendorf und heute habe ich Bastian Bertner zu Gast. Bastian ist Zeitredakteur, NAN-Preisträger, Reporterpreisträger, Axel Springer-Preisträger, also ein Mann, der ein bisschen was von seinem Handwerk versteht. Schön, dass du da bist, Bastian.
Ja, sehr gerne, ich freue mich.
Heute wollen wir über eine Reportage von dir sprechen, die im Innersten der Bundeswehr spielt, denn es geht mitten ins Herz der Truppe zum Kommando Spezialkräfte, vielleicht besser bekannt als das KSK. Das KSK ist, wie ich jetzt aus deinem Artikel, über den wir gleich reden werden, zitiere, die wohl bekannteste Einheit der Bundeswehr. Es ist legendenumrankt und skandalgeplagt. Wahrscheinlich ist aber auch keine Einheit so unbekannt, denn fast alles am KSK ist geheim. Die einzelnen Einsätze, die Identitäten der Soldaten, nicht mal der Bundestag wird über ihre Aktivitäten informiert, nur ein kleines Gremium ausgewählter Abgeordneter, die der Schweigepflicht unterliegen. Zitat Ende. In der jüngeren Vergangenheit fiel das KSK aber, wenn überhaupt, nicht durch Militäroperationen auf, sondern durch Rechtsextremismusfälle in den eigenen Reihen. Und der Artikel von Bastian, über den wir jetzt sprechen, erschien Anfang 2022 in der Zeit, also so knapp anderthalb bis zwei Jahre, nachdem die damalige Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Grundreform des KSK durchgesetzt hatte, eben in Reaktion auf diese Rechtsextremismusfälle. Und die Reportage trägt den sehr nüchternen Titel KSK, bietet aber exklusive Einblicke in das Innenleben der Elitetruppe sowie eine ziemlich genaue Rekonstruktion eines nächtlichen Einsatzes des Kommando Spezialkräfte in Afghanistan, wo das Konsulat in Massar angegriffen wurde, oder das deutsche Konsulat in Massar angegriffen wurde. Und Bastian, wir haben jetzt gerade gehört, dass diese Elitetruppe so super geheim ist. Niemand weiß eigentlich so ganz genau, was da vor sich geht. Wie hast du denn überhaupt Zugang zum KSK bekommen? Wie ist die Recherche in Gang gekommen und worum geht es dann am Ende in der Reportage? Es wäre super, wenn du das einmal umreißen könntest.
Naja, wenn wir uns erinnern an diese Zeit, in der das KSK so umstritten war und also natürlich immer noch ist, aber damals ging das ja so richtig los und war in der politischen Debatte sehr groß, war eine der Forderungen der Politik an die Einheit nach größerer Transparenz. Also eine der Sachen, die Annegret Kramp-Karrenbauer, damals die Verteidigungsministerin, dem KSK auferlegt hat im Zuge dieser Reform, die du gerade angesprochen hast in deinem Intro, war mehr Transparenz. Und meine Hoffnung war, dass das bedeutet, dass man als Reporter tatsächlich jetzt vielleicht mal näher rankommt an diese Einheit, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und mir erschien das damals lohnenswert zu sein, weil man über das KSK in der Berichterstattung natürlich immer mal wieder so Snippets mitbekam. In der Regel ging es dann um diese Fälle von Extremismus, teilweise sogar Rechtsterrorismus und so weiter. Und das KSK ploppte immer auf als ja, dieser Hort von radikalen Feinden der Demokratie und der Verfassung und so weiter. Und ich habe mich einfach, natürlich haben sich viele gefragt, was ist denn da los? Wie kann das eigentlich sein, dass Menschen, die geschworen haben, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen als Soldat in Deutschland, sich offenbar genau gegen diese wenden? Und gleichzeitig war natürlich bei mir auch so ein Reporter-Impuls zu sagen, das kann doch nicht sein, dass die da alle so drauf sind. Das kann nicht sein, dass diese ganze Einheit so drauf ist. Das widerspricht sozusagen eigentlich dem gesunden Menschenverstand oder dem zumindest widersprach damals mein Bauchgefühl als Reporter. Das heißt, dieser Frage nachzugehen, wie systemisch ist dieses Problem in dieser Einheit verankert? Oder handelt es sich um Einzelfälle? Ne? Also es gibt ja sozusagen die Möglichkeiten, es sind Einzelfälle, es gibt die Möglichkeiten, die sind alle so und es gibt sozusagen den großen Graubereich dazwischen. Und ich hatte den Eindruck, dass diese Frage eigentlich in der öffentlichen Debatte unbeantwortet ist. Dass man das nicht genau weiß, was auch daran liegt, dass diese Einheit eben keine Zugänge gewährt oder kaum Zugänge gewährt für Reporter und Reporterinnen. Und ich aber jetzt halt im Zuge dieser Debatte die Hoffnung hatte, also diese Debatte um mehr Transparenz, dass es jetzt vielleicht gelingen könnte. Das war eigentlich der ganze Hintergrund, der mich zu dieser Recherche gebracht hat. Und ich dachte einfach, vielleicht ist es wert, mal anzufragen.
Und wie bist du dann vorgegangen? Hast ganz normal eine Presseanfrage geschickt und gesagt, ich möchte mich jetzt mal beim KSK umhören und umschauen?
Tatsächlich mehr oder weniger genauso. Also die für die Art von Geschichten, die wir beim Dossier machen oder die ich mache, braucht man ja halt einfach den Zugang zum Berichterstattungsobjekt, in dem Fall dem KSK. Insofern bin ich da ganz platt so genauso vorgegangen. Ich habe beim Verteidigungsministerium angerufen und habe gesagt, ich würde gerne was Größeres über das KSK machen. Es gibt ja diese neue Transparenzoffensive, kriegen wir das hin? Und dann hat sich ein mehrmonatiger Prozess angeschlossen, der Verhandlungen, will ich mal sagen, mit unterschiedlichsten Leuten, die beim Verteidigungsministerium, beim Heer, beim KSK selbst mit Pressedingen betraut sind. Und am Ende haben sie gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal aus, komm mal vorbei. Und dann bin ich mit einem Fotografen dahin gefahren.
Nach KALF, ne? Wo die Hauptzentrale sozusagen vom KSK ist. Und dann, man liest in deinem Artikel auch, ist es so ein bisschen durchchoreografiert erstmal. Du kommst an, wirst erstmal von Presseleuten an die Hand genommen, kriegst eine Präsentation. Hattest du dann feste Gesprächspartner da? Wie frei durftest du dich bewegen? Was war vorher ausgehandelt?
Die Idee, die sozusagen in diesem mehrmonatigen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, aufgekommen ist, bei mir war, das KSK, also nicht einfach so hinzufahren nach KALF und mir die Kaserne anzugucken und mit Menschen zu reden, die mir da über den Weg laufen, sondern dass ich über einen ganz speziellen Einsatz schreibe, den das KSK gemacht hat. Und da, weil mir das sinnvoll erschien, sozusagen um deren Arbeit zu rekonstruieren. Dabei sein geht ja nicht bei einem Einsatz von denen, ist ja völlig klar. Also habe ich mir einen aus der Vergangenheit genommen. Und zwar den Angriff der Taliban auf das deutsche Generalkonsulat in Mazar-i-Sharif im November 2016. Und damals waren eben 11 KSK-Soldaten in einem Bundeswehrcamp in der Nähe stationiert und haben dann quasi, nachdem die Taliban da angegriffen haben, sind die dahin, um halt zu helfen, um sozusagen die zu bekämpfen und das Generalkonsulat zu befreien, das da angegriffen wurde. Und die Idee war, die hatten wir dann quasi besprochen, also ich mit diesen Pressesprechern vom Heer und vom KSK, dass wir diesen Einsatz rekonstruieren und quasi im Subtext oder immer in so in Zwischenteilen dann das eigentliche Porträt der Einheit zeichnen, das mir vorschwebte. Und insofern hatte ich halt darum gebeten, dass ich Gesprächspartner bekomme, die an diesem Tag dabei waren in Mazar-i-Sharif.
Magst du einmal über den Tag nochmal sprechen, was da passiert ist, damit man vielleicht ein bisschen den Eindruck kriegt, worum es da ging?
Also das war ein Tag im November 2016, als die Taliban in der Nacht eine riesige Autobombe vor der Mauer des deutschen Generalkonsulats in Mazar-i-Sharif zur Explosion gebracht haben, woraufhin die Mauer einstürzte und bewaffnete Kämpfer aufs Gelände des Generalkonsulats gekommen sind und dann quasi mit Kalaschnikows und Handgranaten dann da rein sind ins Gebäude, wo die deutschen Diplomaten geschlafen haben und auf den Fluren angefangen haben rumzuschießen. Also es war echt eine furchtbare Attacke. Und auf dem Konsulatsgelände waren mehrere deutsche Bundespolizisten stationiert, wie das bei allen Auslandsvertretungen der Fall ist. Die sind zum Schutz eben solcher Auslandsvertretungen da. Die haben dann diesen Angriff in erster Linie abgewehrt, aber natürlich wurde sofort ein Notruf abgesetzt an die Bundeswehr, die halt in einem Camp ein paar Kilometer außerhalb der Stadt stationiert war. Und dort waren eben unter anderem 11 KSK-Soldaten stationiert, die dann dahin gefahren sind, so schnell sie konnten, und geholfen haben, diese Angreifer zurückzuschlagen. Beziehungsweise das war die Mission. Am Ende stellte sich heraus, es war dann noch ein bisschen komplizierter, aber das war sozusagen im Grunde das, was in dieser Nacht passiert ist. Und ich hatte sozusagen in der, es gab vereinzelte Berichte über diese Nacht bereits vor meinem Artikel und auch in den Gesprächen mit den Pressesprechern habe ich gemerkt, okay, das ist ein Einsatz, der der Einheit sehr wichtig ist. Und das ist sozusagen für die, ne, jede Einheit hat ja sozusagen für die Schlachten und Ereignisse und Begebenheiten, auf die sie zurückguckt, die irgendwie wichtig sind für die eigene Identität, ne, dieser Einheit. Und beim KSK und speziell bei der 4. Kompanie innerhalb des KSK, die damals eben in Masar-i-Sharif stationiert war, habe ich gemerkt, das ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache, die in der Geschichte dieser Einheit passiert ist. Und insofern habe ich dann bei den Pressesprechern der Bundeswehr gebeten darum, dass ich mit Menschen sprechen kann, die in der Nacht dabei waren, die quasi Teil dieses Einsatzes waren. Und als ich dann nach Calw kam für diesen Besuch, für diesen ersten Besuch, war das quasi vorbereitet gewesen. Ich sprach dann an diesem Tag mit drei Soldaten, unter anderem, die in dieser Nacht dabei waren, mit ausführlichen Interviews. Und also stundenlang und habe dann aber drumherum natürlich mir die Kaserne angeschaut, bin da rumgeführt worden, habe mir die ganzen Ausbildungseinrichtungen angeschaut, die Schießhalle, die Fitnesshalle, die alles Mögliche, was sie da haben, können wir gerne gleich noch im Detail drüber sprechen, wenn dich das interessiert. Und habe dann quasi an diesem sehr langen Tag in Calw natürlich viele Menschen kennengelernt auf dem Kasernengelände, auch über diese Soldaten hinaus, die in Masar dabei waren. Und habe so einen ganz guten ersten Eindruck bekommen von dieser Einheit. Aber man darf da sich keine Illusionen machen. Ich hatte da wenig zu melden in dem Sinne, ne, was kann man sehen, was kann man nicht sehen. Das wurde schon sehr stark vorgegeben von den Pressesprechern. Drei Pressesprecher waren den ganzen Tag über mit mir da und mit dem Fotografen am Start. Wow. Und ich konnte überraschend offen und überraschend lang mit allen möglichen Menschen sprechen. Das hätte ich gar nicht unbedingt vermutet. Das waren zwar die Pressesprecher dabei, aber die haben sich wirklich sehr stark im Hintergrund gehalten und die Soldaten, die ich getroffen habe, mit denen habe ich sehr, sehr offen gesprochen. Und das waren auch solche Leute, die, als wir da das Fitnessstudio angeguckt haben zum Beispiel, da waren halt gerade zwei aktive Soldaten, die da trainiert haben und zu denen konnte ich einfach hingehen und mit denen reden. Da hat mich jetzt keiner davon abgehalten in dem Sinne, ne? Das heißt, innerhalb dieser sehr rigiden und kontrollierten Struktur, die das KSK mir auferlegt hat, war ich für meine Begriffe relativ frei in der Interviewführung und so weiter.
Um vielleicht, ich glaube, dann lese ich gleich mal nochmal eine Textpassage aus deinem Artikel vor, damit kriegt man vielleicht nochmal ein bisschen einen Begriff davon, wie es oder was für Leute da rumlaufen und wie auch dieser Einsatz aussah in Masar-i-Sharif. Es gibt hier Leute, die einen Marathon unter 3 Stunden laufen und andere, die 200 Kilo stemmen. In einem Fenster eines Kompaniegebäudes hängt eine Flagge mit hamburgischem Stadtwappen. Der stellvertretende Leiter der Schießhalle hat einen Kölner Akzent, der Chef des Fitnessstudios einen bayerischen. Jörg ist gelernter Röntgenassistent und Alexander studierter Historiker. Aber so unterschiedlich die Männer sind, die meisten sagen, Jörg, Wolfgang und Alexander sogar nahezu wortgleich, sie wollten zu den Besten gehören. Ja, Bastian, vielleicht, was sind das für Typen, die da beim KSK rumlaufen? Ich glaube, wenn man von außen drauf schaut, hat man vielleicht schnell so ein Stereotyp im Kopf, so die Krieger, die irgendwie ja geil drauf sind, so ganz extreme Sachen zu machen und kurz geschorene Haare, breitschultrig. Aber du zeichnest ja ein bisschen differenzierteres Bild in deinem Artikel. Vielleicht kannst du einmal sagen, wie dein Eindruck war.
Genau, also ich war überrascht von der Diversität dort, muss ich sagen. Also natürlich sind die alle fit, körperlich fit, da muss man sich keine Illusionen machen, das müssen die sein für den Job. Und natürlich haben die eben diese Gemeinsamkeit, die ja auch anklingt in der Passage, die du gerade zitiert hast, nämlich, dass sie zu den Besten gehören wollen, militärisch. Da kommt natürlich so eine Art Abenteuerlust auch mit und Ehrgeiz, auch sportlicher Ehrgeiz und Thrill-Seeking, wie man auf Englisch sagen würde. Das haben die, glaube ich, schon alle. Zumindest diejenigen, die ich kennengelernt habe. Aber darüber hinaus, das habe ich versucht, in dieser Passage deutlich zu machen, in ihren Biografien ist da sehr viel Diversität, sowohl was den sozialen Hintergrund angeht, Bildung, Einkommensverhältnisse und so weiter, als auch die Vorlieben, ne? Also da sind, also wenn man da so ein bisschen tiefer reingeht, merkt man, dass das KSK, und so wurde es mir auch beschrieben, für militärische Verhältnisse eine außergewöhnlich individualisierte Einheit ist. Also diese Vorstellung, dass sozusagen Militär erstmal so funktioniert, dass alle gleich gemacht werden, ne? Gleicher Haarschnitt, gleiche Uniform, man marschiert in Reihe und Glied und so weiter. Das stimmt natürlich zum Teil, aber beim KSK und ehrlicherweise auch bei anderen Spezialeinheiten, wenn man sich weltweit umschaut, also bei den Navy SEALs in den USA zum Beispiel, werden das viele Hörer und Hörerinnen vielleicht wissen aus Filmen und Büchern, da ist es auch so. Die tragen auch lange Bärte und vielleicht mal keine andere Uniform und Abzeichen, die sonst vielleicht nicht zu finden sind und so weiter. Beim KSK ist das ähnlich. Da gibt's auch langhaarige Soldaten, die vielleicht nicht dem optischen Klischee entsprechen, was man so hat. Da gibt's auch von den beruflichen Hintergründen her ganz unterschiedlich. Da ist ein Koch ist da mit dabei und ein Fachverkäufer für Spielzeug und ein Mechaniker, eben einer der Protagonisten, Alexander, ein studierter Historiker und so weiter und so weiter. Also das war für mich eine der ersten Überraschungen bei dieser Recherche.
Wie kommt es, dass die so divers aufgestellt sind?
Vielleicht muss man da noch einmal einen Schritt zurückgehen, was das KSK eigentlich soll. Das ist ja sozusagen eigentlich eine ganz interessante Angelegenheit. Das Militär ist eine hochspezialisierte Institution. Es gibt sozusagen die Luftwaffe und es gibt das Heer und es gibt die Marine mit unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen, ne? Luft, Wasser, Land und so weiter. Innerhalb dieser Teilstreitkräfte gibt es tausende mini-kleine Spezialisierungen, wo Leute genau wissen, was sie zu tun haben in diesem großen Getriebe der Streitkräfte. Das KSK soll so ein bisschen alles können. Also die Idee ist, das sind ganz wenige Menschen, die sind aber so gut ausgebildet, die können wir im Prinzip jederzeit überall hinschicken und dann können die fast alles vor Ort mit wenigen Leuten machen. Also alles können, Generalisten eigentlich. Und das ist etwas, wofür man tatsächlich im Einsatz Kreativität braucht und Pragmatismus braucht. Was man sozusagen schwer durch, zumindest nicht nur durch Regeln herausbilden kann. Und da war die Antwort meiner Protagonisten auf die Frage, die du gerade gestellt hast, warum sind die da so alle so unterschiedlich? Naja, das ist sozusagen eine kleine Insel innerhalb der deutschen Streitkräfte, wo sozusagen Kreativität und Individualismus wichtig ist, tatsächlich für den Erfolg im Einsatz. Also muss man das den Soldaten, die dort arbeiten, zugestehen.
Wie trainieren die? Wie abgeschlossen sind die auch vom Rest der Bundeswehr? Wie kann ich mir den Alltag eines KSK-Soldaten vorstellen, wenn er zumindest nicht im Einsatz ist im Ausland?
Ganz viel Training. Training bedeutet mehrere Dinge. Viel Zeit wird natürlich auch in Calw, in der Kaserne verbracht. Dort gibt es viele Möglichkeiten zu trainieren. Einige habe ich mir angeschaut, zum Beispiel die Schießhalle, eine der modernsten, die es weltweit gibt. Und vielleicht muss man das einmal kurz als Klammer einfügen. Wir reden ja gerade im Moment auch völlig zu Recht über die mangelnde Ausrüstung der Bundeswehr. Und also es ist wirklich haarsträubend. Ich habe mich da natürlich auch mit beschäftigt und tue das immer noch. Diese Mängel, die wir gerade hoch und runter diskutieren in der öffentlichen Debatte, die sind real. Beim KSK sieht es ein bisschen anders aus. Die sind echt ganz okay ausgestattet. Teilweise sogar sehr gut ausgestattet. Und das betrifft auch die Trainingseinrichtungen auf dem Kasernengelände. Also diese Schießhalle zum Beispiel ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mir das da angeschaut, das ist beeindruckend, wie man da in unterschiedlichsten Konstellationen Häuserkampf trainieren kann, Videoräumen, wo sozusagen unterschiedliche Filme eingespielt werden. Da kann man dann quasi auf die Leinwand schießen, wo der Film läuft. Und dann wird das, also das ist schon so hochmodern und sehr beeindruckend. Wie da das Schießen trainiert wird. Es gibt eine riesige Schwimmhalle, wo die trainieren. Da kann man den Boden des Schwimmbeckens anschrägen, sodass man das Anlanden mit Schlauchbooten simulieren kann. Es gibt 6 verschiedene Wellenstufen, die dort simuliert werden können in diesem Schwimmbecken, um sozusagen Sturm zu simulieren, leichter Wellengang und so weiter. Dann kann man sich dort abseilen von so einer Krananlage. mit Schlauchbooten, was quasi den Helikopter simuliert, solche Dinge. Die bauen da so eine Kammer gerade, mittlerweile dürfte sie fertig sein, wo man unter den Bedingungen des Hochgebirges trainieren kann, wo quasi der Luftdruck angepasst wird und so weiter und so weiter. Also alles sehr, sehr beeindruckend. Und so trainieren zum Beispiel diese Soldaten. Sie trainieren aber auch ganz viel einfach in extremen Bedingungen, für die sie weit reisen. Also in die Arktis zum Beispiel oder nach Nordnorwegen, in arktisches Gebiet, nach Belize in den Dschungel, nach Mali in die Wüste. Dort wird quasi dann für das jeweilige Klima, für das jeweilige Terrain trainiert. Und daraus besteht ein Großteil der Zeit, die man als KSK-Soldat verbringt. Also die letzten 20 Jahre, bis Sommer letztes Jahr, gab es ja Afghanistan als Einsatzland. Das war quasi ein Dauerbrenner. Ne? So im Prinzip kurz nach 9/11 sind die ersten KSK-Soldaten nach Afghanistan gekommen und erst im Sommer letztes Jahres wieder raus. Das heißt, das war noch eine sehr regelmäßige Aktivität, ne, in den Einsatz nach Afghanistan. Seit dem Abzug gibt es das nicht mehr und es gibt natürlich diverse andere kleinere Einsätze, Mali zum Beispiel, der jetzt auch bald beendet wird. Das heißt, im Moment ist es so, dass diese Einsatzverpflichtung für die Einheit gerade wegbricht und es noch viel stärker auf das Training geht im Alltag.
Das ist ja eigentlich ganz, ja, fast tragisch lustig, diese Einheit trainiert extrem professionell, sind die besten Soldaten vermutlich dieses Landes, aber so wie das jetzt auch rausklingt mit dem Abzug aus Afghanistan, so richtig zum Einsatz kommen sie nicht, oder?
Genau, die Frage ist halt immer, was heißt Einsatz? Natürlich waren die im Einsatz in Afghanistan die ganze Zeit, also meine Protagonisten alle mehrfach, vielfach, für mehrere Monate. Aber wenn man sich dann fragt, was heißt das denn konkret, im Einsatz zu sein, das war für mich eine große Überraschung. Man hat ja landläufig dieses Klischee von Elite-Soldaten, die halt irgendwie rumballern und krasses Zeug machen, so die wirklich gefährlichen Einsätze und so weiter. Wenn man dann mal nachfragt, wie viele solche Einsätze gibt es denn? Wie oft hast du denn dein Gewehr abgefeuert? Ne? Wenn man solche Fragen stellt in deiner Karriere, ja, in 20 Jahren oder in 10 Jahren oder in 6 Jahren bei der Einheit, dann bekommt man halt häufig zur Antwort noch nie oder ganz selten. Das heißt, selbst wenn man im Einsatz ist, in Anführungszeichen, dann zum Beispiel in Afghanistan, dann heißt das nicht, dass man ständig im Kugelhagel steht oder feindliche Kämpfer tötet, sondern in der Regel das Gegenteil. Es ist ziemlich ruhig gewesen, auch in der Einsatzzeit, und wird natürlich jetzt noch ruhiger, nachdem der Einsatz offiziell beendet ist.
Was macht das mit den Soldaten, die eigentlich genau dafür trainiert werden?
Tja, das ist schwer zu beantworten. Ich habe da mit all meinen Gesprächspartnern drüber geredet und einige haben sehr deutlich gesagt, klar würden wir gerne öfter kämpfen. Das ist das, wofür wir ausgebildet sind und was wir können. Und es ist frustrierend, das nicht zeigen zu dürfen, nicht einsetzen zu dürfen. Vor allen Dingen, weil man ja quasi ständig im Einsatz eben in der Alarmbereitschaft ist. Also man muss ja immer bereit sein, das eben zu tun. Ne? Wenn sowas passiert wie in dieser Nacht in Masai-i-Sharif und die Taliban auf einmal auf deutsche Diplomaten schießen im Generalkonsulat, das ist ja genau so ein Fall. Da muss man quasi innerhalb von wenigen Minuten bereit sein für einen solchen Einsatz. Und wenn es dann am Ende aber doch halt immer, also nie klappt, im Sinne von, dass dann wird man zurückgepfiffen. Also auch da gibt es unterschiedliche Sachen, die passiert sind. Ne? Das politische Mandat hat einen Einsatz nicht her. Also ich spreche jetzt nicht von der Nacht in Massar, ne? Da wurde das KSK ja tatsächlich eingesetzt, aber in anderen Fällen in Afghanistan, wo man auch hätte ausrücken können oder wollen, gab es dann zum Beispiel Situationen, dass es kein politisches Go gab, ne, weil das Mandat das nicht hergab, oder es fehlten Hubschrauber, um dahin zu kommen. Das heißt, man musste dann doch wieder die Amerikaner einschalten, die haben es dann lieber selber gemacht, und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich frustrierend für die Soldaten, weil die schon auch denken, wir können das auch. Und ich habe auch mit einem Radikalisierungsexperten gesprochen, und vielleicht ist das jetzt quasi der Dreh zurück zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, der sagte, naja, wenn man sagen Menschen so krass ausbildet zum Töten letztlich, das ist das, was wofür sie Hand aufs Herz, ja, das ist das, was sie wofür sie ausgebildet werden, deswegen das Schießtraining und so weiter. Und wenn man sie auch psychologisch so darauf vorbereitet zu sterben, ne, die müssen sich im Prinzip ständig mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass man einen Einsatz nicht überlebt, der ständig kommen kann. Wenn man Menschen in diese Richtung ausbildet und dann aber das nie Realität wird, also dass der Einsatz nie stattfindet, dann baut man quasi ganz viel Adrenalin auf, ganz viel Erwartung auf, das dann aber kein Ventil hat. Und die Vorstellung, dass man das einfach so machen kann mit hunderten Soldaten und das einfach so, dass nichts passiert, ist vielleicht auch ein bisschen naiv. Und dieser Radikalisierungsexperte, mit dem ich sprach, der sagte, es wundert ihn nicht, dass sich dann bei einigen dieser Soldaten dieser angestaute Frust ein Ventil sucht, zum Beispiel in Form von politischer Radikalisierung. So, mir ist bewusst, das ist sozusagen eine Analyse aus der Ferne. Deswegen würde ich das auch mit aller Vorsicht nur so sagen. Aber das ist zumindest ein Teil einer möglichen Erklärung für diese angehäuften Radikalisierungsfälle im KSK. Es gibt sicherlich auch noch andere.
Hast du, wo du gerade sagst, es gibt auch noch andere, oder ist es ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren? Was ist für dich der Eindruck, dass das KSK da offenbar ja in der Vergangenheit sehr anfällig für gewesen ist?
Also in erster Linie ist natürlich ist das Militär, und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere Länder, grundsätzlich eine sehr konservative Einrichtung. Also Menschen, die als Soldaten und Soldatinnen dienen, sind eher konservativ als jetzt links, eher rechts als links. Das ist überall so. Das heißt, in einer Institution mit 180.000, wie jetzt bei der Bundeswehr, Soldaten, die sozusagen mehrheitlich eher auf sozusagen der rechten Hälfte des politischen Spektrums anzutreffen sind, ist es nicht besonders verwunderlich, dass es da auch einige gibt, und bei 180.000 vielleicht auch nicht nur zwei, drei, sondern vielleicht auch ein paar hundert oder weiß ich nicht, wie man das misst, das kann man, glaube ich, gar nicht so leicht messen, ein paar tausend, die sozusagen am extremeren Ende des Spektrums sich ansiedeln. Insofern ist das erstmal nicht besonders verwunderlich. Beim KSK hat man natürlich, das KSK an sich ist ja eine extreme Einheit. Alles das, was ich beschrieben habe, ist extrem. Ja, die Einsatzbedingungen sind extrem, das Training ist extrem, die Auswahl ist extrem, die körperlichen Leiden, die auf sich nehmen, um überhaupt diesen Job machen können, ist extrem. Das sind also Leute, die sozusagen bereit sind, Extreme einzugehen. Und dass sich quasi dann das manchmal in Einzelfällen überschneidet, finde ich nicht besonders überraschend. Dazu kommt auch noch die Geheimniskrämerei. Ja? Also diese Einheit wird ja im Prinzip systematisch von der Öffentlichkeit abgeschottet. Diese Soldaten tragen Masken, wenn Kameras in der Nähe ist. Die dürfen nicht mit ihren wahren Identitäten in die Öffentlichkeit treten. Dass sie in meinem Artikel mit ihren echten Vornamen und ihren echten Berufen und biografischen Hintergründen aufgetreten sind, war ein großer Schritt für das KSK. Also da habe ich lange mit denen drüber verhandelt und auch bis zuletzt im Detail, was darf man schreiben, was ist zu viel, was ist gerade genug und so weiter. Grundsätzlich gilt für die eigentlich, die finden in der Öffentlichkeit nicht statt. So wenn die Zug fahren, tun sie das dann in der Regel nicht in Uniform, und wenn doch, nicht mit KSK-Abzeichen, sodass sie nicht erkennbar sind. Sie dürfen auch nicht erzählen, was sie machen, nicht mal ihren engsten Vertrauten, manchmal nicht mal ihrer Frau. Und diese Abschottung, also das heißt, die einzigen Leute, mit denen sie wirklich über das reden können, was sie im täglichen Leben umtreibt, sind ihre Kameraden. Und das heißt, man hat im Prinzip so eine kleine Filterblase konstruiert innerhalb der deutschen Streitkräfte. Die drehen sich nur um sich selbst, etwas überspitzt gesagt. Und wir wissen aus, das ist ein Thema, mit dem ich mich für andere Projekte sehr intensiv beschäftigt habe, wir wissen, dass Filterblasen der beste Nährboden sind für Radikalisierung. Und das kommt halt alles zusammen in dieser Einheit. Ne? Das sind jetzt ja mehrere Faktoren, die wir aufgezählt haben, und im KSK bündelt sich das alles. Und das ist für mich zumindest die Erklärung dafür, warum wir diese Extremismusfälle gesehen haben und die immer noch sehen.
Und es ist ja reformiert worden. Also es gab, ne, jetzt muss man einen Kurs zur Verfassungstreue belegen. Eine Kompanie ist aufgelöst worden. Hast du das Gefühl, dass das Schritte sind, die jetzt sehr viel ändern, oder bleibt diese Gefahr weiterhin ja latent da?
Ich glaube, die Gefahr bleibt wahrscheinlich weiterhin latent da, auch weil viele der Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, ja nicht weggehen und vielleicht auch gar nicht weggehen können. Ja, man versucht jetzt größere Transparenz und so weiter, aber auch das wird ja die Filterblase nicht auflösen. Also es ist ja nicht so, dass die KSK-Soldaten jetzt sozusagen hinaus in die Welt gehen und durch Megafone verkünden, was sie alles so tun, und ins Gespräch kommen mit der Gesellschaft und so weiter. Das ist ja nicht so. Also das ist eine ganz zarte Blüte der Transparenz, sehr, sehr zart, die wir da gerade sehen. Insofern glaube ich nicht, dass das wesentlich etwas ändern wird an dieser Abgeschottetheit und dieser Mini-Filterblase, die weiterhin bestehen wird. Was, glaube ich, schon der Fall ist, ist, dass das Gespräch natürlich jetzt stark geführt wird, seit es diese Skandale gab und ja auch immer wieder gibt. Also wir haben jetzt ja die neueste Tangente ist ja sozusagen im Zuge dieses Reichsbürgerkomplexes, dass da auch wieder einige Links nach Calw existieren, die, wenn man sich damit genauer beschäftigt, ziemlich schwach sind. Also ich finde das gar nicht so beunruhigend, wie es manchmal dargestellt wird, auch wenn natürlich jeder einzelne Fall erstmal beunruhigend ist, aber das ist sozusagen, das Phänomen ist relativ klein in diesem Fall. Trotzdem gibt es diese Tangente. Und das Thema ist da, auch bei den Soldaten, die sprechen darüber. Und das finde ich erstmal eine sehr gute Sache, weil ich habe schon gemerkt, zumindest bei meinen Protagonisten, die wissen um dieses Problem, die diskutieren das auch nicht weg, die sagen, ja, es gab diese Fälle, ja, es gibt diese Kameraden oder gab sie. Und die sind massiv genervt davon, dass sie in der Öffentlichkeit in diese Ecke gestellt werden. So von wegen alle KSK-Soldaten, das ist so ein bisschen der Eindruck, der manchmal entsteht, sind irgendwelche Rechtsausleger und Extremisten. Und da ist mir in Interviews, die ich geführt habe, ganz massiv dieses Narrativ entgegengeschlagen. Wir dienen diesem Land, wir geben sehr viel auf für diesen Job, fast jeder da ist geschieden, die sind nie zu Hause, die sind viele Monate im Einsatz, die dürfen nicht erzählen, was sie machen, auch ihren, gerade schon besprochen, ihren engsten Verwandten nicht. Also die geben sehr, sehr viel auf, und gleichzeitig haben sie den Eindruck, ich zitiere jetzt, kriegen sie quasi nur, also keine Dankbarkeit, Misstrauen eher und manchmal sogar richtig sozusagen Anfeindung und Hass aus der Gesellschaft. Weil eben generalisiert wird von diesen einzelnen Fällen, die wir vorhin besprochen haben, auf die ganze Einheit. Und das stört die natürlich massiv. Insofern glaube ich schon, dass die Auseinandersetzung darüber stattfindet, und das kann nichts Schlechtes sein. Intern meine ich.
Was wir immer noch fragen ist, hast du irgendwas bei deiner Recherche von den Protagonisten vielleicht gelernt oder was mitgenommen, was dich jetzt nachhaltig beschäftigt hat, über das du noch viel nachgedacht hast?
Das ist echt schwer zu beantworten, weil die Recherche mittlerweile ja auch anderthalb Jahre zurückliegt und auch einige der Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, jetzt gerade einfließen in neue Projekte, über die ich noch nicht so richtig reden kann. Das ist natürlich so ein Prozess, wenn man viel Zeit mit Menschen verbringt und lange Gespräche führt, dann verändert das nahezu immer etwas. Natürlich nimmt man diese neuen Perspektiven mit und die verändern das Denken und geben einem neue Ideen, aber das ist tatsächlich etwas, ich überlege gerade, ich kann darüber noch nicht so richtig sprechen. Aber das ist sicher so, ja. Vielleicht sollten wir noch kurz weil mir ist aufgefallen, diese Frage habe ich nicht beantwortet. Du hast ganz zu Anfang gefragt, wie ich diese Geschichte rekonstruiert habe in Massar, jetzt sozusagen rein handwerklich. Vielleicht ist das wichtig, einmal festzustellen. Wir haben jetzt ja viel über das KSK gesprochen. das Ziel für mich in diesem Artikel war, ich weiß nicht, wie gut das gelungen ist, aber mehrere Dinge zu tun. Einerseits in erster Linie ein Porträt der Einheit zu zeichnen. Da haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Natürlich mit einem Fokus auch auf genau diese Frage, wie kann es eigentlich sein, dass diese Extremismusfälle da stattfinden? Wie groß ist das Problem? Kann man das erklären? So, gleichzeitig aber eben auch zu zeigen, wie diese Einheit arbeitet. Und das tue ich eben, indem ich diesen Einsatz in Masar-i-Sharif rekonstruiere, 5 Jahre, nachdem er passiert ist. Und das ist im Prinzip, auch wenn es am Ende ein Artikel war, fast nochmal eine ganze eigene Recherche gewesen, die Monate gedauert hat. Also ich habe am Ende diese Nacht ganz minutiös rekonstruiert, indem ich mit ich müsste jetzt mal nachzählen, wie viele es waren, aber also in dieser Nacht waren 20 Menschen im Konsulat, und am Ende konnte ich sozusagen sagen, wer die alle waren, wie die hießen, welche Funktion die hatten, in welchen Räumen sie wann waren, wer wie sich wo versteckt hat, wer geschossen hat, wie oft geschossen hat und so weiter. Und das war einfach nur möglich, indem ich halt mit möglichst vielen dieser 20 Leute gesprochen habe. Die allermeisten dieser Gespräche finden in diesem Text gar nicht statt. Diese Menschen werden nie zitiert. Das habe ich quasi alles nur gemacht, um überhaupt in der Lage zu sein, die Rekonstruktion aufzuschreiben. Wirklich zu Wort kommen ja eigentlich nur die KSK-Soldaten, die an diesem Abend dabei waren. Da habe ich mit 4 gesprochen, 4 von 11, aber eben so, dass ich quasi eigentlich die ganze Bandbreite des Einsatzes abdecken konnte. Ich habe auch mit den beteiligten Sicherheitsbehörden gesprochen, mit allen beteiligten Sicherheitsbehörden, auch mit dem Auswärtigen Amt natürlich. Das liegt nahe, weil es ja ein Generalkonsulat war. Und muss sagen, dass ich da relativ gute Zugänge bekommen habe. Und das ist fast alle, gibt auch eine Ausnahme, fast alle da sehr bereitwillig mir Auskunft gegeben haben. Und anhand von Lageplänen, von Einsatzberichten und eben dann von den Interviews, wo ich dann jeweils immer geguckt habe, dass ich mindestens 2 Menschen spreche, die in einem Raum waren oder in einem, es gab ja sagen, in diesem Generalkonsulatsgebäude dann unterschiedliche Bereiche. In dem einen Raum waren 4, in dem anderen Raum waren 11 und, Leute, und dann kamen sozusagen die Einheiten dazu, die sich wiederum aufgeteilt haben. Und da war mein Bestreben, dass ich in jeder Gruppe von Menschen, die in diesem Generalkonsulat in der Nacht aktiv waren, mindestens 2, eher mehr Leute spreche. Und das ist mir tatsächlich am Ende gelungen. Und so kam die Rekonstruktion zustande, auch wenn man das am Ende im Text gar nicht so wahrnimmt, weil es ja eher ums KSK ging und nicht um den Einsatz.
Ja, aber also es ist, jeder, der den Artikel noch nicht gelesen hat, es ist wirklich beeindruckend, wie ja wirklich nah man das Gefühl hat, dabei zu sein bei diesem Einsatz, weil das chronologisch durchgeht, als stünde man daneben. Ja, man merkt, dass du nicht nur mit 2 Leuten gesprochen hast, sondern mit 20. Hattest du Lagepläne, hast du gesagt? Hast du noch irgendwelche anderen Dokumente?
Fotos natürlich, nicht besonders viele, aber es gab einige Fotos aus der Nacht. Also natürlich nicht vom unmittelbaren Geschehen im Generalkonsulat, während des Feuergefechts, sowas natürlich nicht. Aber drumherum natürlich schon. Also nachdem der eigentliche Einsatz beendet war, wurde zum Beispiel fotografiert. Es gibt auch Bilder und Videos von außen. Und dann das kann man alles natürlich zusammennehmen, um auch visuell zu beschreiben. Die Lagepläne haben mir sehr geholfen. Und dann ansonsten einfach die Interviews. Und bei der Gelegenheit muss ich auch nochmal sagen, würde ich wirklich eine Lanze brechen für alle Kolleginnen und Kollegen, die viele Interviews führen, gerade wenn es um solche Extremereignisse geht, wo es quasi Menschen beschossen werden oder selber schießen, wo sie um ihr Leben fürchten, das wissen wir aus zahllosen psychologischen Studien, ist die Erinnerung dieser Menschen an dieses Ereignis nicht verlässlich, sondern sie ist voller Fehler. Das sind dann keine Lügen, das ist einfach verzerrte Wahrnehmung, weil in solchen Extremsituationen die Wahrnehmung sehr stark fokussiert auf das, was wirklich zählt, nämlich der Schuss aus der Waffe und so weiter, ne? und am Rande der Wahrnehmung viele Dinge schemenhaft werden und falsch abgespeichert werden. Auch zum Beispiel der Verlauf von Zeit. Also wie lange hat etwas gedauert? Waren das Minuten? War das eine halbe Stunde? War das eine Stunde? Das ist unglaublich, wie sehr da die Einschätzungen auseinandergehen. Da hilft das natürlich, wenn man einfach mit so vielen Leuten wie möglich spricht. Also ich habe ganz viele einfach Verzerrungen und Unwahrheiten aus einzelnen Interviews dann rausgeschnitten und weggeschmissen, weil ich, das kann nicht sein, das kann so nicht gewesen sein. Und immer wenn ich dann aber aus den Interviews extrapolieren konnte, wie es dann wirklich war, weil ich eben all diese anderen Quellen noch hatte, erst dann war ich bereit, diese Informationen im Text überhaupt aufzunehmen. Insofern, das war für mich auch nochmal eine Erkenntnis bei dieser Recherche. Also man kann eigentlich nicht genug interviewen, auch wenn man denkt, ich habe es jetzt abgedeckt, das eine extra Interview bringt manchmal noch mal mehr.
Beeindruckende Arbeit. Bastian, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und wir können uns offenbar auf noch weitere Artikel rund um das Thema freuen, was du ja angedeutet hattest. Wir sind sehr gespannt und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.